Herzlich willkommen zu einer neuen Folge T1D on Air, dem Typ-1-Diabetes-Podcast von Sanofi für Fachkreisangehörige. Heute zum Thema Kongress-Highlights 2025. Neues aus der Forschung rund um Typ-1-Diabetes und Co. Wir sprechen also heute über einige Highlights aus der Diabeteswissenschaft, welche auf den diesjährigen Kongressen der internationalen Fachgesellschaften präsentiert wurden. Diese sind die European Association for the Study of Diabetes, EASD, die American Diabetes Association, ADA, und die International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes, ISPAD. Unsere heutigen Experten, welche uns die wissenschaftlichen Entwicklungen näherbringen möchten, sind Professor Robert Wagner und Professor Christian Denzer. Beide sind neben ihrer klinischen Arbeit auch stark in der Diabetesforschung aktiv und daher freuen wir uns, dass sie heute ihren Blick auf die neuesten Entwicklungen aus der Medizin teilen. Professor Robert Wagner ist Facharzt für Innere Medizin, Diabetologie und Endokrinologie und arbeitet als leitender Oberarzt an der Klinik für Endokrinologie und Diabetologie des Universitätsklinikums Düsseldorf. Zudem leitet er das Studienzentrum für klinische Diabetologie des Deutschen Diabeteszentrums DDZ, welches sich ebenfalls in Düsseldorf befindet. Professor Christian Denzer ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und arbeitet als Oberarzt in der Sektion der pädiatrischen Diabetologie und Endokrinologie an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin in Ulm. Mein Name ist Hendrik Pann, Firma Sanofi, und damit sage ich herzlich willkommen bei T1D on Air, lieber Herr Wagner und lieber Herr Denzer. Schön, dass Sie hier sind.
Ja, vielen Dank. Wir freuen uns.
Vielen Dank.
Genau, und bevor wir thematisch einsteigen, vielleicht kurz geografisch. Wir starten in Europa, in der alten Welt, aber damit meine ich jetzt nicht die alte klinische Welt, sondern es geht natürlich um die neuesten Erkenntnisse, aber wir starten in Wien. Herr Wagner, Sie waren vor Ort auf der EASD-Jahrestagung im September, also der Europäischen Forschungsgesellschaft des Diabetes. Was sind da für Highlights, die Ihnen besonders aufgefallen sind? Welche Abstracts haben Sie uns mitgebracht heute?
So bei der Jahrestagung der Europäischen Diabetesgesellschaft in Wien wurde im Jahr 2025 einer der ganz Großen der Diabetologie ausgezeichnet, Andrew Hattersley von der Universität Exeter in England. Erhielt den renommierten Claude Bernard-Preis und in seinem Preisvortrag hat er die Meilensteinentdeckungen seines Instituts über die letzten 20 Jahre gezeigt. Hattersley hat in der kleinen Universitätsstadt Exeter in England über Jahrzehnte hinweg ein international führendes Zentrum der Diabetesforschung aufgebaut. Eine seiner bedeutendsten Entdeckungen liegt gut 20 Jahre zurück. Das war ein echter Meilenstein in der Medizin, gemeinsam mit Kollegen wie Johan Pearson und Anna Gloin identifizierten sie damals eine der genetischen Ursachen der seltenen angeborenen Form des Diabetes, des sogenannten permanenten kongenitalen Diabetes. Und das Besondere war, dass diese genetische Entdeckung auch zu einer therapeutischen Umsetzung führte. Und das funktionierte in der Praxis spektakulär gut. Kinder, die zuvor auf Insulin angewiesen waren, konnten plötzlich darauf verzichten. Stattdessen bekamen sie ein klassisches Medikament, was damals die Standardtherapie für Typ-2-Diabetes war, einen sogenannten Sulfanil-Harnstoff. Und das Ergebnis war relativ verblüffend, weil die Stoffwechseleinstellung verbesserte sich dramatisch ohne Insulingabe und die Lebensqualität insgesamt stieg auch deutlich an. Man muss auch sagen, diese Form des monogenen angeborenen Diabetes ist sehr, 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 sehr selten. Also weltweit handelt es sich vielleicht um 100 oder 200 Fälle. Aber sie steht stellvertretend für ein ganzes Feld. Monogene Diabetes kann auch später in der zweiten und in der dritten Lebensdekade in einer anderen, weniger dramatischen Form auftreten. Das sind die sogenannten Modi-Diabetes-Fälle, die auch durch eine spezifische Genveränderung verursacht werden. Modi deckt eine Abkürzung, Maturity Onset Diabetes of the Young. Wir sind und ursächlich ist jeweils eine Genveränderung, in den meisten Fällen eine dominant vererbte Genveränderung, das heißt ein Allel, ein fehlerhafter Allel reicht, um die Störung auszulösen. Die Modi-Fälle waren immer, haben immer so ein bisschen zu mysteriöseren Diabetes-Ätiologien gehört. Und es wurde bei jung manifestierten Diabetesfällen manchmal vermutet, dass es ein Modi sein könnte. Natürlich differenzialdiagnostisch kommt in der ersten Linie ein Typ-1-Diabetes immer in Frage. Aber man hat gesehen, ja, wenn die Patienten dann doch nicht zum absoluten Insulinmangel fortgeschritten haben, gab es einen anderen Grund für die Diabetesentstehung. Und bisher wurden die immer bei klinischem Verdacht durch Genotypisierung identifiziert. Und wir konnten nicht, was letztendlich die Dunkelziffer ist und was die wirkliche Anzahl, Häufigkeit der Patienten mit oder den Menschen mit monogenem Diabetes ist. Es wurde jetzt im Kongress auch eine große Arbeit gezeigt, die systematisch durch eine sehr große Anzahl von Menschen durchgeführten Whole Exome Sequencing untersucht hat, welche Modi-Gene, welche Genvarianten in der Population auftreten und ob die wirklich alle zu Diabetes führen. Und überraschenderweise hat sich herausgestellt, dass man was man bisher nicht wusste, dass ein Teil von diesen monogenen Varianten auch nicht immer Diabetes verursacht, von denen man früher dachte, dass sie eine hohe Penetranz haben. Also wenn sie, wenn es mutante oder veränderte Variante vorliegt, in jedem Fall Diabetes verursacht. Und es konnte auch gezeigt werden, dass ein bisher selten beschriebene Variante, die Varianten RFX6-Gen eigentlich viel häufiger sind, aber halt eine sehr niedrige Penetranz haben. Das heißt, wenn sie vorliegen, braucht man auch andere Veränderungen, damit ein Diabetes entsteht. Und insgesamt konnte auch beziffert werden, wie häufig Modi ist. Modi-Gene sind in ungefähr 0,09% der Bevölkerung, also ungefähr ein Mensch von 1000 trägt so eine Variante. Von allen Menschen mit Diabetes sind es bereits 0,6% und von Menschen, die unter dem 30. Lebensjahr Diabetes entwickeln, sind es 2%, die solche monogene Variante tragen. Und das ist, wie gesagt, eine wichtige, besonders bei jung manifestierten Diabetes fand eine wichtige Differentialdiagnose zum Diabetes. Und ein Teil dieser Modi-Varianten ist in dem Sinne harmlos, dass sie nicht behandelt werden müssen. So sind die Diabetesfälle, die durch die GCK, durch GCK-Mutationen getrieben sind. GCK ist die Glucokinase-Gen, das sozusagen als Glukosesensor funktioniert und einfach den Setpoint, den Normalwert der nüchternen Glukose definiert. Und bei dieser Veränderung handelt es sich um nur eine leichte Hyperglykämie, die auch nicht progrediert und schlechter wird. Und durch die Untersuchung der großen Populationsdaten aus der UK Biobank konnte gezeigt werden, dass diese GCK-Variante keine Mortalitätserhöhung bedeutet. Das heißt, wenn jemand diese Variante trägt, gibt es statistisch kein erhöhtes Risiko für Sterben gegenüber der Hintergrundpopulation. Aber interessanterweise wurden auch für die Nicht-GCK-Modi-Variante keine solche Veränderungen gefunden, die vielleicht auch dadurch erklärt werden kann, dass diese Menschen adäquat behandelt werden und durch die gute Therapie, keine erhöhte Mortalität zustande kommt. Das war einer der Vorträge, der wichtig war. Modi ist auch aus dem Aspekt wichtig, dass monogene Diabetes bisher das klassische Beispiel für die Präzisionsdiabetologie war. Es ist nämlich so, dass dadurch, dass eine klare Ursache für den Diabetes definiert werden kann, nämlich ein Mechanismus, ein Pathway, was über dieses Gen reguliert wird und im Fall einer Genvariante falsch funktioniert oder alteriert wird, konnte man herausfinden, was die ideale Therapie für diesen Diabetes-Typ sein könnte. Das heißt, man konnte gezielt vorgehen, okay, bei GCK-Varianten brauchen wir keine Therapie. Die Therapie ist einfach, die leichte Hyperglykämie so zu lassen. Beim HNF1A-Modi, das war das Modi 3, ist klassischerweise bekannt, dass Sulfanil-Harnstoffe gut funktionieren. Das ist wie gesagt, alte Medikamentenklasse. Und die Präzisionsmedizin bestand davon, dass man, wenn man diese Diabetes-Variante identifiziert hat, durch eine Sulfanil-Harnstofftherapie jeden Tag eine Tablette, der Diabetes gut einstellbar ist, ohne aufwendige intensivierte Insulintherapie oder andere therapeutischen Mittel. Zu diesem Thema gab es aber ist auch einen interessanten Vortrag im EASD und sozusagen dieses alte Dogma, ja, HNF1-Armut kann man sehr gut mit Sulfonylharnstoffen behandeln. Das ist die erste Therapie der Wahl. Scheint jetzt ein bisschen komplexer zu werden, dadurch, dass eine neue Studie aus Dänemark gezeigt hat, dass auch der HNF1-Armut sehr gut mit dem SGLT2-Inhibitor, also einem neuen anderen Diabetes-Medikament einstellbar ist, der bisher aufgrund des Pathomechanismus gar nicht dafür in Frage kam. Es ist nämlich so, dass diejenigen, die Varianten im HNF1A-Modi tragen, also diesen, sagen wir mal so, Genfehler haben, auch früh ohne Diabetes zu haben, bereits eine Glykosurie entwickeln. Das heißt, mit dem Urin Zucker ausscheiden. Und diese Medikamentengruppe, was jetzt getestet wurde für Modi, verursacht denselben Effekt. Es verursacht eine Glykosurie. Und alleine von unserer a priori Überlegung her, würden sie zur Behandlung des Modi kaum in Frage kommen. Und trotzdem hat sich herausgestellt, einfach, man kann auch sagen, probieren geht über studieren. Und manchmal ist es so, wir können die Effekte, die Folgen der Medikation oder der einzelnen Therapieeinsätze nicht immer voraussehen. Da hat sich herausgestellt, dass dieses Medikament sich ausgezeichnet eignet, den Modi 3 einzustellen. Und letztendlich zeigt uns dieses Beispiel auch, dass die Mechanismen manchmal so komplex sind, dass wir mit unseren wissenschaftlichen Überlegungen a priori Vorstellungen nicht vorhersagen können, wie es in der Wahrheit, im wirklichen Leben mit einer Therapie funktioniert. Und natürlich, das bestätigt wiederum, dass man durch randomisierte klinische Studien die letzten Wahrheiten herausfindet und bevor man von der Physiologie oder von anderen Daten spekuliert, hat immer die klinische Studie das letzte Wort darüber, ob eine Therapie sich bewährt oder nicht bewährt und ob eine Therapie funktioniert. oder nicht geeignet ist. Es sind natürlich wenige Fälle, die von diesen Genvarianten betroffen sind, absolut im Vergleich zur Zahl der Menschen, die Typ-2-Diabetes haben und Typ-1-Diabetes haben. Aber dennoch zeigen sie uns so den Weg, in welche Richtung auch die Präzisionsdiabetologie geht, einfach Mechanismen zu identifizieren und durch unterschiedliche Methoden, die diese Mechanismen beschreiben, sei es Genanalysen oder eventuell in der Zukunft auch Metabolomics, Proteomics, Phänotypisierungen, könnte man die unterschiedlichen Subformen des Diabetes identifizieren. Bei den Modi-Fällen ist noch ganz wichtig zu erwähnen, was auch als Vortrag im ESD gezeigt wurde und sozusagen die Komplexität so einer Krankheit wie Diabetes zeigt, dass die auch beim Vorliegen einer monogenen Variante, die für den Diabetes zuständig ist, die anderen Gene, die häufig sind und zum Teil für Typ-2-Diabetes zuständig sind, aber kleine Effekte haben, den Effekt des Modi-Gens modulieren. Das heißt, wenn jemand zwar eine auffällige Variante oder eine problematische Variante hat in einem monogenen Diabetes-Gen, aber sonst gesunden Lebensstil hat und sehr, sehr niedriges Background-Risiko hat für Typ-2-Diabetes, kann sein, dass der Diabetes gar nicht zum Vorschein kommt. Das heißt, selbst diese starken, relativ starken Modi-Effekte können moduliert werden vom genomischen Hintergrund. Und das ist letztendlich die Erklärung für die nicht hundertprozentige Penetranz in den Fällen von den stärkeren Modigenen und umgekehrt bei den Modigenen, die generell keine hohe Penetranz haben, also nicht in allen Fällen zum Vorschein kommen, können andere Risikofaktoren, wie zum Beispiel das Allgemeinrisiko für einen Typ-2-Diabetes, den Effekt so verstärken, dass es dann direkt mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zu einem Diabetes kommt.
Super, Herr Wagner, vielen Dank für das Update. Total spannend. Sie hatten das Whole Genome Sequencing angesprochen und ich denke jetzt mal so perspektivisch, also Forschung und Praxis liegen ja oft relativ weit auseinander. Aber können wir jetzt, was Präzisionsmedizin und Präzisionsdiabetologie angeht, vielleicht irgendwann ja eine Zukunft erwarten, wo einfach das Whole Genome Sequencing standardmäßig durchgeführt wird? Man kriegt einen Bericht. Der Readout geht an alle Fachgruppen sozusagen, ja, an die Endokrinologie, an die Neurologie. Und dann wird erstmal geschaut, was man denn dem Kind, also jetzt zum Beispiel neonatal, dann direkt perspektivisch so, was man sich da anschauen muss. Ist das was realistisch ist so in den nächsten 10, 20 Jahren? Also auch im Hinblick, dass natürlich die Kosten für Sequenzierung und so weiter, die sinken ja ständig.
Genau, also das ist absolut so. Ich denke, technisch gibt es eigentlich keine Hürden mehr. Das Whole Genome Sequencing ist auch relativ erschwinglich. Also sagen wir mal so, in so einem Forschungsumfeld kann man für einige hundert Euro das komplette Genom pro Proband genotypisieren. Wenn man einfachere Mittel nimmt, wie so ein Array-based Genotyping, dann ist es weniger als 100 Euro. Also die Kosten selber für die Messung sind nicht erheblich, und sogar muss man es nur einmal machen, weil das Genom sich nicht verändert. Also einmal im Leben. Und das wird dann für andere Fachdisziplinen, nicht nur für uns, nutzbar. Aber das Problem ist im Moment noch die Handhabung der großen Datenmengen, die dabei entstehen. Und zwar die gerechte, die datenschutzgerechte, die und letztendlich die Erreichbarkeit von diesen Daten, also wie man die verarbeitet, wie man die Wahrscheinlichkeiten zuordnet und wie das Ganze umgesetzt wird in klinische Entscheidungen. Das ist, was bisher noch nicht etabliert ist und letztendlich noch einige Arbeit von allen, die in der Forschung beteiligt sind, aber auch in der Klinik verlangt. Und dazu haben wir auch einen interessanten Vortrag in der EASD gesehen. Und das war der Vortrag von Johan Pearson. Pearson hat in Schottland eine Eye-Diabetes-Plattform gegründet, entwickelt, wo sie als Start mit einigen Genvarianten beginnen, die sie tatsächlich versuchen, in klinische Entscheidungen umzusetzen. Und interessanterweise ist Diabetologe, Endokrinologe, aber er startet nicht mit den Diabetes-assoziierten Genvarianten in dieser Arbeit, sondern die Genvarianten, die dafür bekannt sind, dass sie zum Beispiel ein Plättchen-Aggregationshemmer, den Clopidogrel-Effekt beeinflussen und bei Menschen, die eine Variante haben, wo dann dieses Medikament, das man meistens nach Herzinfarkt oder Schlaganfall gibt, nicht so gut wirkt, gleich identifiziert werden können. Und er möchte diese genetische Diagnostik in ein Entscheidungssystem, klinisches Entscheidungssystem einbinden. Und das macht er auch, das macht er randomisiert, kontrolliert, sodass manche Praxen diese Eye-Diabetes-Plattform in dem Bezirk, wo das etabliert wird, nutzen und andere niedergelassene Arztpraxen, die konventionellen, die bisherigen Methoden nutzen. Der möchte dann systematisch vergleichen, ob diese Entscheidungshilfe, die letztendlich von mehreren Tools der Präzisionsmedizin besteht, auch eine Verbesserung der Lebensqualität und der Endpunkte, also der Versorgung der Erkrankungen in den versorgten bei den versorgten Menschen mit sich bringt. Weil das ist letztendlich immer die wichtige Frage bei all diesen Methoden, ob wir dadurch eine Besserung erreichen. Und ich denke, das macht er sehr gut, weil, wie gesagt, die Herausforderung insgesamt ist noch riesig. Und wenn man mit kleinen Pilotprojekten, mit kleinen Stücken startet, mit kleinen Kappen, die man letztendlich anfassen kann und mit denen man weiterkommen kann, dann kann man ein gutes Beispiel setzen für später noch umfangreichere Diagnostik und noch mehr, also auf mehreren Dimensionen laufenden Entscheidungshilfen bei der Präzisionsmedizin.
Ja, vielen Dank nochmal, super spannend. Also ich denke, das Feld der Präzisionsdiabetologie weiter zu beobachten über die Jahre ist auf jeden Fall sehr lohnenswert. Und ich bin mal gespannt, wie hier vor allem in Deutschland diese ganzen Datenströme, die dann zukünftig bewältigt werden müssen, reguliert werden und man natürlich dann auch diese großen Datenmengen eben für die bessere Diagnostik und später auch Therapie verwenden kann. Also super, vielen Dank. Dann machen wir jetzt mal einen thematischen Sprung rüber zum Typ-1-Diabetes und auch rüber über den großen Teich.
Genau. Robert, ich wollte vorhin schon dazwischen fragen, weil du hattest über Modi-3 HNF1-Alpha-Varianten und neue Therapieoptionen gesprochen. Und nun habe ich heute Nachmittag in meiner Diabetesambulanz, habe ich einen fünf, wenn man das im Rahmen des Podcasts fragen darf, ist eine klinische Frage, die genau in diese Richtung geht, einen 15 Jahre alten Jungen gesehen, den kennen wir seit Sommer letzten Jahres. Und haben damals bei ihm klinisch einen Typ-2-Diabetes diagnostiziert. Der hatte ein BMI deutlich über der 99,5 Perzentile, also eine extreme Adipositas, hatte ein HbA1c von knapp 8, klare Diabetes-Diagnose im oralen Glukosetoleranztest und haben den Jungen dann mit Metformin und wir verfolgen ein relativ aggressives Behandlungskonzept dann auch gleich mit einem GLP-1-Agonisten. Das ist nicht leitlinienbasiert, aber gleich mit einem GLP-1-Agonisten behandelt, weil wir denken, es gibt so ein Window of Opportunity, um Beta-Zellfunktion zu erhalten. Und der Junge hat exzellent angesprochen. Er hat deutlich Gewicht reduziert. Der BMI liegt jetzt unter 25 im Normalbereich. Und der HbA1c hat sich vollständig normalisiert, ja, 4,8. Der Junge hat keinen Diabetes mehr, führt ein völlig anderes Leben, sportlich aktiv, vorher war da nicht dran zu denken, Schulleistungen sind besser und so weiter. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, das Ansprechen ist sehr gut, Autoantikörper negativ und wir haben die Modi-Diagnostik gemacht und jetzt hat er eine Modi-3 verursachende Variante im HNF1-Alpha-Gen. Und jetzt habe ich einen hervorragenden Therapieerfolg unter Metformin und GLP-1-Agonistentherapie. Ja, der Diabetes spielt klinisch keine Rolle mehr. Das Übergewicht oder beziehungsweise die extreme Adipositas ist verschwunden. Ja, was tun? Wie würdest du weitermachen?
Also das ist eine gute Frage. Ich denke, das Beispiel, also wenn es Tadel Modi, also du sagtest HNF1a-Genvariante, die für Modi 3 beschrieben wurde, dann ist das ganz klar, dass die HNF1a-Modis, also wie wir jetzt wissen, das ist ganz neu aus dem Jahr, hat tatsächlich keine hundertprozentige Penetranz. Und das sieht man, dass die anderen Effekte, du sagtest, er hat einen hohen BMI gehabt, den Effekt dieser Variante beeinflussen. Das heißt, der Diabetes trat bei ihm mit 15 oder so auf. Vielleicht hätte er mit 25 erst oder mit 35 aufgetreten, wenn er sonst nicht übergewichtig gewesen wäre. Aber dieser Umwelt Faktor hat den früheres Auftreten des Diabetes hervorgerufen. Das heißt, ihr könnt es nochmal unterdrücken mit Normalisierung der sonstigen Risikofaktoren. Letztendlich, längerfristig ist es aber unklar, ob er irgendwas profitieren würde, wenn man in einem Fall mit dem bisherigen, Medikament, also mit dem Sulfa-Enhanzstoff, tatsächlich auch anbehandelt. Ich denke eher nicht. Wenn er jetzt mit dem Diabetes so gut eingestellt ist unter der aktuellen Therapie, würde ich das wahrscheinlich so weitergeben. Aber immer im Hintergrund daran denken, dass dieses Modi 1 eventuell oder Modi 3, also HNF1a, eventuell mit dem Sulfa-Enhanzstoff auch einstellbar wäre. Das heißt, wenn er sich verschlechtert, könnte tatsächlich Sulfa-Enhanzstoff oder was wir jetzt gesehen haben in der Studie aus Dänemark mit dem Empagliflozin therapiert
Das
werden.
finde ich eine interessante Idee. Das finde ich ist ein sehr guter Impuls. Also ich habe heute, weil ich meine, wir wissen ja auch nicht, wie lange GLP-1-Agonistentherapie nun durchgeführt werden muss und wegen des guten Ansprechens, das hatte ich aber ohnehin vor, unabhängig von der Modi-Diagnose, die Dosis leicht reduziert, um zu schauen, was passiert. Der Lebensstil hat sich jetzt deutlich verändert. Er macht mehrfach in der Woche Sport. Das ist also ein echter Muster. Patient, muss man sagen, und möchte mir anschauen, was damit dann metabolisch dann passiert. Aber ich war wirklich nicht überzeugt, als ich den Befund in den Händen gehalten habe, ihn jetzt auf einen Sulfonylharnstoff umzustellen und ihm den GLP-1-Agonisten wegzunehmen.
Von Sulfa-Enhanzstoffen gibt es eigentlich gute Daten, auch Langzeitdaten, aber wir wissen in Patienten, wo wir die richtige Diagnose später stellen, das heißt, jahrelange Therapie, zum Beispiel mit dem Insulin, und dann stellt sich nach 10 Jahren Modi 3 heraus, können Sulfa-Enhanzstoffe oft nicht gut wirken. Also ich kenne einige Patienten, wo wir mit Sulfa-Enhanzstoff nicht weiterkamen, ja, trotz nachgewiesenen Modi 3. Und da kann man spekulieren, ob das die Folge eines ja, lange nicht gut eingestellten Diabetes ist oder eines nicht rechtzeitig detektierten Diabetes. Wir wissen nicht, wie lange die Phase dauerte, wo die Hyperglykämie sozusagen unentdeckt verlief. Also gerade das kann man nicht so gut im Nachhinein feststellen. Aber vom präzisionsdiabetologischen Aspekt wäre letztendlich die Therapie der Wahl tatsächlich der Sulfa-Heilstoff. Und man kann auch daran denken, ja, wenn man rechtzeitig startet, lässt sich der Diabetes besser einstellen. Natürlich in diesem Fall bei Adipositas wäre diese Therapie auch aus dem Aspekt einer weiteren Gewichtszunahme wahrscheinlich nicht zielführend. Ja, Sulfa-Heilstoffe sind vom Gewicht her eher kontraproduktiv. Also die können eher zu Gewichtszunahme führen, wobei in vielen Fällen sich oft auch nichts ändert. Aber anderes Risiko ist natürlich die Hypoglykämien. Und wenn dein Patient jetzt mit dem Therapieschema einstellbar ist, das nicht mit Hypoglykämiegefahr assoziiert ist, dann ist es sicher schon mal ein Gewinn.
Ja, und vor allen Dingen ist die Zufriedenheit sehr hoch, ne? Kommt auch bei den Patienten noch dazu.
Ja, und die Adipositas selber macht auch natürlich eigenständig auch Probleme, besonders bei jungen Menschen. Und wenn du
Genau, die
das.
wäre niemals verschwunden, allen anderen Maßnahmen, die wir zur
Genau,
Verfügung haben.
genau. Und wenn du sozusagen damit mit der aktuellen Therapie auf zwei Fliegen mit einer Klappe schlägst, hat es zusätzliche Wirkung. Aber ich finde den Fall wirklich sehr gut, weil es auch ein bisschen zeigt, wo es in der Umsetzung der Präzisionsdiabetologie immer noch hakt. Also wir haben die theoretisch am besten in Frage kommende Therapie, die Therapie der Wahl ist bei Modi-3. Trotzdem gibt es Situationen, wo wir nicht dieses Medikament nutzen, weil für den individuellen Patienten die empfohlene Therapie doch aus einigen Aspekten kontraproduktiv wäre. Ja, bei den übergewichtigen Jungen, weil das Gewicht dann damit nicht normalisiert wird und letztendlich, weil wir jetzt auch denken, dass ja, das Modi-3 hat auch natürlich andere Gründe und nicht nur diese Genvariante. Und wenn man den Hintergrund behandelt, kommt man genauso dorthin. Deswegen ist es schon in vielen Fällen so in der Klinik, dass wir über Probieren oder über unsere Intuition natürlich weiterkommen können oder besser weiterkommen können. Aber das sage ich nur sehr leise, weil ich auch genauso weiß, wie wir uns irren können in der Intuition. Und wenn man gut durchgeführte Studien hat, wo die Daten auch wirklich verlässlich sind, dann ist es eher die, was wir folgen sollten. Also da streitet man sich einerseits der wissenschaftlich getriebene Arzt, der weiß, dass die Studien und die Leitlinien eher wahrscheinlich recht haben, wenn wir das mit unserer Intuition vergleichen. Aber auf der anderen Seite weiß man auch, dass die Studien für bestimmte Allgemeinpopulationen gelten. Ja? Also die sind statistisch für die Gruppe, wo die Studie durchgeführt wurde, geltend. Aber die Ausreißer, die besonderen Fälle können damit nicht gut abgedeckt werden und könnten da auch andere von anderen Therapien besser profitieren. Und damit kommen wir letztendlich zur Präzisionsdiabetologie nochmal zurück oder Präzisionstherapie, dass die großen Studien nur en bloc unterschiedliche Effekte testen und Medikationen testen, aber für die besonderen Konstellationen keine Möglichkeit haben. Und die besonderen Konstellationen sind halt diejenigen, die die dann vielleicht durch eine leitliniengerechte Therapie falsch behandelt wären.
Ja, zu befürchten ist ja, dass wir wahrscheinlich keine oder zunächst mal keine Studien zu GLP-1-Agonisten bei seltenen monogenetischen Diabetesformen sehen werden. Das ist vielleicht der eine Punkt. Ich weiß nicht, ob du über solche Studienvorhaben informiert bist. Der andere ist aber vielleicht, dass doch in der großen Menge der Studienteilnehmer an den Zulassungsstudien für die GLP-1-Agonisten sicher doch eine gewisse Untergruppe von Patienten mit Modi-Diabetes zum Beispiel sicher befindet, die nicht identifiziert wurden vorher, die keine genetische Testung hatten. Und vielleicht sind das ja diejenigen, die besonders gut angesprochen haben auf die Therapie.
Genau. Wir identifizieren ungefähr, also selbst die Engländer, die das eingeführt haben und wirklich gute Testmechanismen haben, ungefähr 2 Drittel der Modis nicht. Ne? Die bleiben unentdeckt. Und
Einige sind sicherlich auch in den Studien gelandet.
genau, es kann gut sein, aber gerade weil sie so besonders sind und noch durch andere Effekte auch verändert werden können. Also nicht nur, dass sie Modi haben, sondern noch, dass sie noch zusätzlich übergewichtig sind und junges Übergewicht haben. Die sind so viele Stellschrauben dann, dass die Studien dann gar nicht Möglichkeit haben, das alles zu
Das ist richtig.
abzudecken. Und letztendlich letztendlich gibt es auch keine Möglichkeit, aber wie du sagtest, für eine seltene Krankheit im Kontext einer anderen, zum Glück selteneren Kinderkrankheit, wenn man das Adipositas so sagen, dafür kann man keine Studie planen, weil die Anzahl der Betroffenen insgesamt so niedrig ist. Das heißt, da müssen wir probieren oder wir müssen unsere Entscheidungen von den Leitlinien ableiten, mit dem gesunden Menschenverstand hinterfragt und gegebenenfalls angepasst oder modifiziert.
Also da, wo die Präzisionsmedizin aufgrund der geringen Evidenz endet, beginnt dann sozusagen die Intuition. Ne, das lese ich so raus. Macht natürlich total Sinn. Ich würde jetzt gerne dann nochmal den großen Sprung, den wir ja schon angesetzt haben, über den großen Teich zu den nordamerikanischen Kongressen wagen. Denn da sind ja auch wirklich tolle Sachen präsentiert worden. Das ist einmal die ADA Scientific Session aus dem Juni, also der amerikanischen Diabetes-Assoziation, und dann das pädiatrische Äquivalent der ISPAD, der jetzt erst vor kurzem war, vor ein paar Wochen in Kanada, in Montreal. Herr Denzer, Sie waren ja bei beiden Kongressen vor Ort. Was ist Ihnen da hängen geblieben? Welche wissenschaftlichen Arbeiten sind auf jeden Fall, beachtenswert gewesen?
Ja, man muss sagen, es sind zwei ganz vielfältige, umfassende Tagungen gewesen mit einem wirklich breit gestreuten Programm. Nicht nur Typ-1-Diabetes, aber auch Typ-1-Diabetes. Typ-1-Diabetes durch die neuen Entwicklungen im Bereich von Früherkennung und vielleicht Modifikation des Krankheitsverlaufs ist sicherlich ein wichtiges Thema gewesen. Diabetestechnologie ein Thema, aber auch zum Beispiel ja, metabolische Komorbidität, Typ-1-Diabetes, Typ-2-Diabetes. All das sind wichtige Themen auf den Kongressen gewesen. Ich habe einige Abstracts bunt gemischt, jetzt nicht nach Tagung sortiert, sondern eher nach Themen sortiert ausgesucht. Und ich würde gerne beginnen mit einer Studie aus Australien, die in einem der ersten Vorträge auf der ISPAD vorgestellt wurde, der Environmental Determinants of Islet Autoimmunity Studie aus Adelaide. Und da sieht man, okay, was kann man machen, wenn man ein bisschen out of the box denkt und neue Ansätze verfolgt, um ja Risiko zu erkennen. Und hier ist eine sehr, sehr, sehr interessante Idee gewesen, die dort von Madeleine Hall präsentiert wurde. Und zwar untersucht diese Studie die Entwicklung der exokrinen Pankreasfunktion bei Kindern, die später Inselautoantikörper oder Typ-1-Diabetes entwickeln. Die exokrine Bauchspeicheldrüse, die ist eher kleiner bei Menschen mit Typ-1-Diabetes. Und ja, ob das aber irgendwie hilft, ja, Prozesse an der Bauchspeicheldrüse frühzeitig zu erkennen, das ist bisher ein interessanter Ansatz. Sie haben dort eine Schwangerschaftsgeburtskohorte, ungefähr 1500 Kinder, die dort in diese Studie eingeschlossen sind. Und das sind alles Kinder, die einen erstgradigen Verwandten haben mit Diabetes. Und die hat man in so einem Case-Control-Study-Design, hat man dort na, 220 von diesen Kindern hat man nachuntersucht und man hat dann über die ersten 2 Lebensjahre von Geburt an hat man Stuhlproben untersucht und zwar hat man dort die Elastase bestimmt, ja, als Marker für einen frühzeitigen Schaden des ja, exokrinen Pankreas und die Leistungsfähigkeit des exokrinen Pankreas zu untersuchen und hat dann geschaut, ja, wie unterscheidet sich das zwischen den Patienten, die über einen Zeitraum von 5 Jahren hat man die nachuntersucht, die eine Insulinautoimmunität und vielleicht auch später sogar einen Typ-1-Diabetes entwickelt haben. Und da sieht man, dass man relativ früh, das finde ich sehr, sehr interessant, hätte ich persönlich hätte nicht darauf gewettet, dass man das tatsächlich unterscheiden kann, aber man sieht einen Unterschied in den ersten Lebensmonaten bei ungefähr 50 Kindern, die später multiple Autoantikörper oder einen klinischen Typ-1-Diabetes, also Stadium 1 bis Stadium 3 entwickelt haben, war dieser Elastasewert im Stuhl im Alter von 3 Monaten, war der deutlich niedriger als bei den Kindern, die keiner Inselzellautoimmunität entwickelt haben. Und das war so in den ersten 3 bis 6 Monaten war das Ganze signifikant und dann hat sich das Ganze wieder angeglichen. Und das heißt, diese Veränderungen tatsächlich, die konnte man nachweisen, bevor Inselautoantikörper nachweisbar waren. Und das lässt doch mal so ein bisschen so über das Konzept Krankheitsentstehung Typ-1-Diabetes. Beginnt das wirklich mit dem Autoimmunprozess? Gibt es andere Faktoren, die in der Krankheitsentstehung eine Rolle spielen? Ja, spielen die, müssen wir da nicht ein bisschen breiter auch zusätzlich noch denken? Und das ist jetzt vielleicht, das ist sicherlich kein Screening-Parameter, der irgendwann in die klinische Routine eingeht, aber er zeigt, wie klinische Forschung ganz neue Aspekte bei der Erkennung des Diabetes-Risikos hervorbringen kann. Wollen wir gleich direkt weiter zum nächsten Abstract
Ja,
gehen?
klar, gerne.
Ja, gern, gern. Okay.
Ja.
Ja, Risikoerkennung, das ist ja ein großes Thema geworden, seitdem es möglich ist oder seitdem theoretische Konzepte sich auch in der klinischen Praxis bewähren, um Frühstadien des Typ-1-Diabetes ja immunmodulatorisch zum Beispiel zu behandeln. Und da ist die große Frage, wie organisiere ich Screening? Da wird es später noch in einem Abstract aus den USA darüber gehen. Oder wie identifiziere ich Risiko? Individuen und da gab es auf dem ADA einen Vortrag von einer Gruppe aus Charlottesville in Virginia. Und da geht es darum, kann man nicht einen genetischen Risikoscore entwickeln, der in verschiedenen Populationen funktioniert, um ja das um Diabetesrisiko, Typ-1-Diabetesrisiko zu identifizieren. Und zwar haben sich dort die Kollegen haben versucht, einen HLA-fokussierten genetischen Risikoscore zu entwickeln. Ja, so ungefähr 50% des Erkrankungsrisikos an einem Diabetes werden durch genetische Faktoren erklärt und es spielen vor allen Dingen eben Varianten im HLA-Bereich spielen dabei eine ganz wichtige Rolle. Ja, und genau das hat man eben in dieser großen Analyse untersucht. Es standen verschiedene Populationen, eine europäische Population, eine African-American-Population und eine weitere amerikanische Population und auch eine finnische Kohorte standen für diese Untersuchung zur Verfügung. Insgesamt über 40.000 Personen, die an Typ-1-Diabetes erkrankt sind. Und damit ist es eine der größten multiethnischen Typ-1-Diabetes-Genetik-Studien. Und dort hat man dann mit Hilfe von einem Hochdurchsatzverfahren hat man im MAC-Bereich verschiedene SNPs und HLA-Varianten in den HLA Klasse 1 und Klasse 2 Antigen hat man bestimmt und dann versucht, eben also einen mit Hilfe von moderner Informatik solche Risikoscore-Modelle zu entwickeln. Und ich will jetzt da nicht ganz im Einzelnen darauf eingehen, aber man konnte einen Risikosnip konnte man identifizieren. Ich erspare Ihnen die Nummern dort. Die lesen Sie das im Abstract oder wahrscheinlich in der folgenden Publikation nach. Und eben auch ein HLA-Risiko-Gen, HLA-DQ B1, 03, 02. Und die hatten das höchste Odds für die Entwicklung eines Typ-1-Diabetes. Und das Interessante ist, wenn man diesen Risikosnip und dieses HLA, diese Variante im HLA-Risikogen, wenn man die kombiniert, dann hat das letztlich in allen untersuchten Populationen, sowohl in der europäischen Population dort am stärksten, aber auch in der African-American-Population und auch in der finnischen Population gut und ja, robust und konsistent hat das Ganze funktioniert. Und ja, das heißt, wir können praktisch, es ist möglich, mit solchen informationstechnischen Methoden und eben entsprechend großen Populationen tatsächlich genetische Risikoscores auch für den Typ 1-Diabetes zu entwickeln. Und damit gäbe es ganz neue Ansätze, zum Beispiel auch zur Früherkennung des Typ 1-Diabetes oder zur Quantifizierung des Typ 1-Diabetes-Risikos. Ja, möglicherweise muss man noch andere Populationen weltweit hinzuführen und kann vielleicht die Vorhersagekraft so eines Risikoscores sogar noch weiter verbessern. Aber ich denke, es ist ein wichtiger Schritt und eine sehr interessante Arbeit, die dort präsentiert wurde. Also wir haben jetzt über theoretische Konzepte, über Risikoscores, eventuell ja, neues Denken, was Früherkennung von Typ 1 Diabetes angeht, gesprochen. Und das ist ja dann eine Frage, wie setzt man das Ganze in die klinische Praxis um? Und in den USA ist ja zum Beispiel das Teplizumab zugelassen für Stadium 2 Diabetes, ja, um die Progression zum Stadium 3 Diabetes zu verzögern. Und die Kollegen vom Type 1 Diabetes Exchange, das ist so die amerikanische Variante der in Deutschland, in Ulm entwickelten DPV-Datenbank, also eine Typ-1-Diabetes-Patientendatenbank, die zur Qualitätssicherung und für Benchmarking und so weiter eingesetzt wird. Und die Kollegen haben die Datenbank genutzt, teilnehmende Zentren, sowohl Zentren, die Kinder und Jugendliche behandeln, also Erwachsene behandeln, haben dort eine Umfrage gemacht und haben gefragt, okay, wer bietet denn von euch Screening bei bisher nicht diagnostizierten Patienten auf Inselautoantikörpern an? Welche Strukturen habt ihr dafür und habt ihr ein Programm, um identifizierte Patienten mit einem Frühstadium des Typ-1-Diabetes dann auch zu begleiten und gegebenenfalls auch zu behandeln? Die Situation dort ist ja etwas anders als in Europa. Das Teplizumab ist dort seit 2022 zugelassen und in dieser Auswertung wurden 38 pädiatrische Zentren und 18 Erwachsenenzentren wurden dazu befragt. Bedecken so eine Population von fast 100.000 Patienten mit Typ-1-Diabetes ab. Das ist schon eine relativ große Zahl, finde ich. Und da muss man sagen, ja, die Kinder- und Jugendärzte, Kinder- und Jugenddiabetologen, da bieten relativ viele Zentren, ja, über 80% bieten Screening auf, Inselzell-Autoimmunität bieten die an. Das ist deutlich geringer, nur ungefähr ein Drittel, etwas mehr, knapp 40% der Erwachsenenzentren tun das in den USA. Und dann sieht man, okay, wenn es dann um die Weiterbetreuung der Patienten geht, dann bricht das auch im pädiatrischen Bereich so ein bisschen ein. Nur noch zwei Drittel der pädiatrischen Zentren, die da teilgenommen haben, haben ein entsprechendes Monitoring-Programm. Das heißt, also es gibt offensichtlich auch in den USA, wo jetzt tatsächlich immunmodulatorische Therapien ja schon verfügbar sind, gibt es noch strukturelle Barrieren in der Umsetzung von ja, der Betreuung oder in der klinischen Betreuung von betroffenen Patienten. Und interessanterweise auch die Kinder- und Jugendärzte sind auch hier ein bisschen Vorreiter. Auch dort sind mehr Zentren, sind auch Forschungsprogramme ja, zum Beispiel immunmodulatorischen Therapien, sind an einigen der großen Zentren verfügbar und nur wenige der Erwachsenenzentren halten solche Programme vor. Das heißt also, es gibt sehr viel zu lernen, was die Risikoprädiktion angeht, aber es gibt auch sehr viel zu tun bei den klinischen Strukturen, die man errichten muss, um erfolgreich Früherkennung und auch frühzeitige Therapien durchzuführen.
Ja, vielen Dank. Also das sind auch super spannende Entwicklungen, vor allem weil Sie es ja angesprochen haben, dieser Paradigmenwechsel hin zur Immunmodulation und was das strukturell macht in den Kliniken und wie der Prozess in den USA stattfindet. Sicherlich auch einige Beispiele, die man sich vielleicht nehmen oder auch nicht nehmen kann für Deutschland, je nachdem.
Ja, ich glaube, es gibt natürlich große Unterschiede. Was ich jetzt nicht genannt habe, ist, dass natürlich der Versicherungsstatus und die Abdeckung von solchen Leistungen angeht. Da gibt es natürlich erhebliche Heterogenität im US-amerikanischen Gesundheitssystem. Das ist sicherlich nicht direkt auf europäische oder deutsche Verhältnisse übertragbar, aber ich glaube, dass man sich schon gut anschauen muss, wie machen das amerikanische Zentren, was für Programme haben die, was sind die Infrastrukturvoraussetzungen, wie viel Personal wird dafür gebraucht, um das richtig zu machen. Ich glaube, da kann man sicherlich einiges lernen und auch Fehler in der klinischen Versorgung vermeiden. Ich hätte vielleicht noch ein interessantes Abstract, was dabei eine Rolle spielt, weil es hakt genau dort ein, weil setzt genau dort an, was mache ich denn, wenn ich jetzt eben einen Patienten habe, zum Beispiel eben im Stadium 1 oder im Stadium 2 und wie kenne ich die denn und wie soll ich die denn monitoren? Was ist denn was ist denn das richtige Vorhersagemodell zur Progression oder für die Progression zum Stadium 3? Typ-1-Diabetes, und da gibt es doch einige Kontroversen in den letzten Monaten, doch einige Publikationen auch dazu. Ist das der OGTT? Sind das OGTT-Parameter? Ist das der HbA1c? Ist das kontinuierliches Glukosemonitoring? Und genau dieser Frage haben sich auch Kollegen vom Barbara Davis Center in Colorado gewidmet und haben das auf einem ISPAD-Poster, fand ich interessant, dass es kein Vortrag war, das Ganze gezeigt. Ich glaube, da ist auch eine Publikation in Arbeit oder die ist, glaube ich, sogar mit anderen Kohorten sogar jetzt ganz aktuell publiziert. Und zwar ist das die ASK-Studie, die Autoimmunity Screening for Kids Study in Colorado und die DAISY-Kohorte. Und die haben praktisch bei 170 persistierend Inselautoantikörper positiven Kindern und Jugendlichen haben die CGM-Daten sich angeschaut. Die waren so im Median bei Studienbeginn 13 Jahre alt und zwei Drittel hatten multiple Autoantikörper und 24% hatten einen erstgradig verwandten Angehörigen mit Typ-1-Diabetes und etwas mehr als 2 Jahre wurden diese Patienten nachbeobachtet nach einer initialen CGM-Messung. Und während dieses Beobachtungszeitraums von etwas mehr als 2 Jahren hat ungefähr ein Drittel, 31% der Kinder haben einen klinischen Typ-1-Diabetes, ungefähr im Alter von 15 Jahren entwickelt. Und dann haben sich die Kollegen verschiedene CGM-Parameter angeschaut, auf deren ja, Vorhersagekraft für die Entwicklung eines Typ-1-Diabetes. Das heißt, einmal 14 Tage nach Einschluss in die Studie CGM und dann 2 Jahre und 3 Monate nach Beobachtung. Und die haben interessante Parameter angeschaut. Einmal Time above 140 Milligrams per Deziliter, also über 140 Milligramm pro Deziliter im Prozent angegeben, dann über 160. Dann haben sie verschiedene Marker der Glukosevariabilität angeschaut, also Standardabweichung und Variabilität zwischen den Tagen und Mean Amplitude auf Glycemic Excursions und dann adjustiert für Autoantikörper, BMI, Geschlecht, Ethnizität und so weiter. Und in deren Analyse, es gibt allerdings Publikationen, die das auch in Frage stellen, bei denen andere Parameter, also besser abschneiden, war CGM allem anderen überlegen. Das heißt also, die Bücher sind, das Urteil ist nicht gesprochen, Bücher nicht geschlossen, aber es, man sieht, da gibt es viel Aktivität, viel Bewegung. Und man sieht, dass eigentlich alle untersuchten CGM-Parameter eine sehr gute Vorhersagekraft hatten, als der HbA1c vor allen Dingen. Und der beste Parameter aus den CGM, das war die Zeit oberhalb von 140, wenn die mehr als 10% in dieser initialen CGM-Periode betrug. Das war eigentlich der beste CGM-Parameter. Also ein relativ einfaches Maß. Ich muss nicht viel berechnen, muss mir nicht Variabilität anschauen, einfach das Ganze anschauen. Und HbA1c größer 5,5. Das ist aber relativ intuitiv. Da beginnt ja irgendwo der Graubereich. Da hatte bessere Vorhersagekraft als ein niedriger HbA1c. Und dann konnte man das Ganze kombinieren. Bestes Vorhersagemodell wäre Zeit oberhalb von 140 größer 10%, HbA1c gleichzeitig größer 5,5. Und wenn man dann noch die Zinktransporter-8-Antikörper dazu genommen hat, dann hat man eine sehr gute Risikomarker-Kombination gehabt bei diesen Patienten, die das aufgewiesen hatten. Das sind aber nur wenige gewesen in dieser nicht riesigen Kohorte. Dann lag das Zwei-Jahres-Risiko für die Progression zum klinischen Stadium 3-Diabetes bei ungefähr 77%. Also sehr interessant. Und das Interessante ist natürlich dabei, so eine CGM-Messung, die einmalig durchzuführen oder vielleicht dann auch sogar dann im Verlauf dann bei Patienten, bei denen die Zeit bis zur Progression länger braucht, die sind ja relativ einfach verfügbar heute und es ist vielleicht einfacher durchzuführen als ein OGTT in manchen Kliniken und insbesondere wiederholte OGTTs. Möglicherweise muss man aber auch anschauen, da gibt es nicht vielleicht doch andere im Verlauf der Patientenbegleitung, auch das ist im Moment, glaube ich, nicht ganz klar, nicht und verschiedene Untersuchungsmodalitäten, die in einer gewissen zeitlichen Abfolge und Kombination vielleicht eine noch bessere Vorhersage ermöglichen. Aber sehr interessant, sehr praxisnah. CGM, das ist heute klinischer Alltag, ist rasch verfügbar, auch zum Beispiel über einen Testsensor. Und dann habe ich, glaube ich, ein ganz gutes Bild für die glykämische Kontrolle und möglicherweise auch einen prädiktiven Marker.
Ja, super spannend. Also da sind wir mal gespannt, wie es jetzt in der Zukunft mit der Verschreibung aussieht, ob dann schon die Frühstadien, also eigentlich ja Prädiabetes und präklinische Stadien, schon Diabetes-Equipment bekommen in dem
Das ist eine
Maße.
sehr interessante Frage.
Genau, aber es ist auf jeden Fall ja eine spannende Arbeit, finde ich auch. Also vielen Dank nochmal an Sie beide für den ja für die Einblicke. Also ich denke mal, es war extrem kompaktiert an Wissen heute und wir haben auch gelernt, wie kurz manchmal der Weg von neuesten Forschungserkenntnissen in die Klinik sein kann, wie jetzt bei dem Modi-3-Fall. Und wir hoffen auch, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für sich natürlich etwas mitnehmen konnten und Sie Ihren diabetologischen Wissensstand etwas updaten konnten. Also ich fand es super spannend, auch wie divers diese Thematik ist und diese ganze Verbesserung der Diagnostik mit den Datenmengen. Wie geht man damit um? Präzisionsdiabetologie und eben die Prästadien auch, also die präklinischen Stadien, wie sich das alles so entwickelt und wie sich das Jahr für Jahr eben, ja, also auch immer Aspekte davon sich in die Klinik sozusagen übertragen. Und ja, da bleibt mir also nicht mehr viel zu sagen als Dankeschön nochmal an dieser Stelle und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie möchten, dass Sie keine weitere Folge von T1D on Air verpassen, können Sie natürlich gerne den Podcast bei dem Streaming-Anbieter Ihrer Wahl abonnieren. Dann sind Sie immer auf dem Laufenden.